Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei. Mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Rosa Luxemburg, 1918.
Hi Josh.
Hi.
Ja, ich begrüße dich zu unserer dieswöchigen Episode, und zwar die Nummer 53. Und ehrlich gesagt ist mein Kopf total leer. Ich habe mich heute den ganzen Tag mit einer neuen Musik-App beschäftigt. Ich habe früher immer sehr behelfsmäßig so meine Sheets, sprich die Songstrukturen und die Formen und Melodien und sowas, behelfsmäßig aufgeschrieben, so mit Word und so. Und seit ich auf Mac umgestiegen bin, habe ich mir so eine App besorgt. MuseScore nennt sich das. Und damit kann ich halt Partituren machen und sowas. Und da habe ich heute quasi den ganzen Tag dran rumgelernt. Und meine Birne ist total leer. Und insofern bin ich jetzt gar nicht an dem Punkt, dir ein Thema anbieten zu können. Letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen, wie ein Leben zu führen ist, in dem man persönlich erfüllt sein kann und auch Freude empfinden kann und Sinn, in Anbetracht des Weltgeschehens mit den ganzen gesellschaftlich strukturell bedingten Ungleichheiten und Abgründen, mit denen man sich so schwer tut, gell? Das fand ich eigentlich ein ganz spannendes Thema. Und hätte vielleicht heute auch so ein bisschen, könnte ich über meine innere Befindlichkeit reden, aber ich weiß nicht, ob ich so ein abstraktes Thema so jetzt mitgehen kann. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du stehst.
Ja, also ich finde es in erster Linie auch mal völlig in Ordnung, wenn wir auch mal eine Folge dabei haben, wo wir einfach so drauf los sprechen, der vielleicht auch so nochmal seinen Charme für sich irgendwie. Als wenn wir so sehr vorbereitet in so sehr abstrakte Themen gehen, wie wir es bisschen auch beim Liberalismus hatten. Also ich finde, das darf sich durchaus auch ab und an mal abwechseln. Und ja, also wie immer bin ich natürlich mal wieder sehr verkopft unterwegs aktuell und habe da schon so ein paar Themen, die mich beschäftigen, aber ich bin auch total bereit, bisschen über Befindlichkeit auch zu sprechen und diesem Thema etwas Raum zu gewähren. Ich bin aktuell sehr in Beschäftigung mit so geschichtlichen Themen so ein bisschen. Ich habe da manchmal so meine Phasen, wo ich so ein bisschen in Rabbit Holes abdrifte, würde man in Jugendsprache sagen. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon was sagt, das Rabbit Hole.
Ja, durchaus.
Aber genau, gerade waren das halt so bestimmte geschichtliche Prozesse und vor allem lese ich auch gerade einen Buch über die Entwicklung des Kommunismus in Deutschland. Und da gab es ja, also so die Epoche, wo ich so der größte Nerd bin, ist so ein bisschen die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und eben dann so die Entstehung der Sowjetunion und auch die Bewegung in Deutschland, die sozialistische Bewegung, wie die dann sich gespalten hat durch den Weltkriegsbeitritt Deutschlands und die Rolle der
SPD
und
so.
Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Und genau diese ganzen Geschichten, die beschäftigen mich sehr und halt vor allem natürlich die Verwandlung des sozialistischen Projekts von einem Projekt, was ausgerichtet ist auf Demokratie und Emanzipation hin zu eben dieser totalitären Herrschaftsform, die Sowjetunion dann Mitte des 20. Jahrhunderts dargestellt hat. Und das ist was mich momentan viel beschäftigt und davon abgeleitet halt so vielleicht ein bisschen in Verbindung auch zu letzter Woche so dieses gegenwärtig bestehende Gefühl einer Abwesenheit von der wirklichen Möglichkeit von Veränderung im Vergleich zu eben einer Epoche wie dieser, womit ich mich beschäftige, wo ich das Gefühl habe, da war die Weltgeschichte noch irgendwie ziemlich beeinflussbar durch menschliche Handlungen oder zumindest fühlt es sich für mich so an, wenn ich diese Texte lese. Dann sprühen die so vor so einem Versuch, die Weltgeschichte noch zu verändern und auch einem wahren Glauben daran, das zu können. Und während die heutige Zeit und vor allem auch für mich die Realität sehr gekennzeichnet ist von so einer politischen Apathie, so einem Gefühl des Auswegslosen und des Ausgeliefertseins, was man natürlich dann auch wieder hinterfragen kann, ist es denn wirklich so ausweglos, kann man wirklich nichts machen, aber so, das ist auch was, was mich halt an dieser Epoche, glaube ich, reizt, so dieses Gefühl, da noch was verändern zu können.
Dass es quasi Bewegungen gab, die es auf die Straße getrieben hat. Ich meine,
gibt es ja heute auch.
Gibt es heute schon auch. Und ich finde, dass die Emotion, dieser Unmut, der wird sich ja nicht wesentlich unterscheiden. Es wird vielleicht halt dadurch kanalisiert, dass wir medial gefangen sind, dass wir unseren Frust, unseren Unmut, unseren Widerspruch dann halt über die sozialen Medien oder über so Ersatz, über so Ersatzinstitute, wenn man so will, halt kompensiert. Ja. Und aber mich hat jetzt zum Beispiel auch total diese Danger Dan-Geschichte beschäftigt. Hast du es gehört? Keine Angst?
Ja.
Wo er ja quasi deutlich macht, halt, ich habe eine Idee, Leute, und zwar ohne Angst Widerstand organisieren. Und zwischen den Zeilen mutet das ja relativ radikal an, was ja auch dazu geführt hat, dass dieser Beitrag nicht in der Anstalt gezeigt werden durfte, wobei Aspekte hat dann einen relativ langen Bericht gehabt und auch, ich meine, in den Nachrichten heute Journal oder sowas wäre auch drüber berichtet worden. Aber in der Anstalt, wo das eigentlich prominent platziert hätte werden sollen, durfte es dann nicht gezeigt werden. Und das sind schon auch Sachen, die mich beschäftigen, gell? Ich meine, was du da ansprichst, die Zeit vor der Weimarer Republik oder während sich so diese Weimarer Republik konstituiert hat, als er dann, ich meine, es waren ja zwei, gell? Hilf mir mit den Namen, da kennst du dich besser aus. Ich glaube, Liebknecht hat die Räterepublik ausgerufen.
Ja.
Und
Ebert hat die Bundesrepublik ausgerufen.
Ebert hat die Bundesrepublik ausgerufen. Und das finde ich dann auch spannend, so im Hinblick darauf, dass wir als westliche Gesellschaften, die, als es die Sowjetunion noch gab, als es diese Blöcke noch gab, die sich gegenüberstanden, schien mir, dass wir uns mit diesem Bezug auf die Menschenrechte, auf das Gute, wenn du so willst, auf das Freiheitliche, so stark berufen haben, im Gegensatz zu dieser Unfreiheit, die wir dem anderen Block unterstellt haben, die ja auch tatsächlich so war, wobei es natürlich auch in unserem System Unfreiheiten gab und gibt, aber in erster Linie mal die Bewegungsfreiheit, die Probleme wirklich Opposition zu machen und im öffentlichen Raum halt gegen die Mächtigen quasi das Wort zu erheben.
Dann ich da aber, ganz kurz?
Nee, mein Punkt ist noch nicht fertig. Das, was ich sagen will, ist, mir scheint es so, dass dadurch, dass es diesen anderen Block gab, wir quasi tatsächlich konsequenter darin waren, wirklich auch zu diesen universellen Menschenrechten, zum Völkerrecht zu stehen und tatsächlich auch das mit Inhalt zu füllen. Und seit es diesen Block nicht mehr gibt, seit der reale Sozialismus gescheitert ist, scheinen wir uns da keine sonderliche Mühe mehr zu geben. Als müsste man quasi jemandem nicht mehr beweisen, dass es wichtig ist, gut zu sein und die Menschenrechte zu achten, sondern als würde jetzt so eine Art Turbo geschaltet für unsere Art System, in dem dann so solche Aspekte wie Menschenrechte, Gleichheit, die Idee, dass wir die Armut bekämpfen und all sowas, als wäre das obsolet. So, wir müssen ja niemandem mehr was beweisen, also geben wir jetzt wieder Gas. Vielleicht auch so eine Form von Idealisierung des chinesischen Modells, dass da halt oben der Machtapparat durchregieren kann, wenn quasi der Staat eine Entscheidung trifft. Was ja durchaus auch ein sehr kapitalistischer Staat ist, ja. Dann kann das quasi, ohne dass das parlamentarisch diskutiert werden muss, dass bestimmte Interessensgruppen halt Veto einlegen können. Das brauchst du alles nicht. Das wird dann alles durchgezogen. So, das sind meine Gedanken dazu.
Ja, womit ich gerade einhaken wollte, war nur zu sagen quasi, dass ich da finde, da kann man spannend auch das anwenden, worüber wir den letzten Themenblock gesprochen hatten, nämlich Liberalismus, weil ich würde sagen, das, was du angesprochen hast, sind eben dezidiert die liberalen Freiheiten. Also das, worauf sich der Westen berufen hat gegen den Osten in dieser Block-Gegenüberstellung, ist ja quasi der Liberalismus und die liberalen Freiheiten, die definitiv nicht gegeben waren im Realsozialismus und in der Sowjetunion, die aber gegeben waren in den westlichen Ländern. Und ich sehe schon auf jeden Fall das als eine Dimension der Geschichte, dass quasi diese liberalen Freiheiten und Werte in diesem ideologischen Kampf quasi sehr zentral vorgehalten wurden von den westlichen Ländern und von den europäischen Ländern und den USA zum Beispiel. Und das quasi dann natürlich dem auch so ein bisschen Taten folgen lassen, dass man dann dem natürlich auch ein bisschen Taten folgen lassen musste, um eben diese Form von Politik gegen den Ostblock durchzuziehen. Dennoch würde ich halt sagen, dass die Transformation des Kapitalismus also von diesem liberalen Kapitalismus der Nachkriegsgesellschaft hin zu eben jetzt wieder so autoritäreren Formen und so einem Wiedererstarken des Faschismus, glaube ich, eine Bewegung ist, die noch weit über dieses Phänomen auch hinausgeht. Und das ist ja schon auch in der Zeit, in der es die Sowjetunion gab, eben meine Kritik wäre, dass diese liberalen Rechte wie Menschenrechte und so weiter und so fort eben weitestgehend ein ideologisches Mittel auch waren für die herrschenden Klassen im Westen, um quasi sich Herrschaft zu sichern und nicht im Dienste wirklich der Menschen vollzogen wurden. Also ich betrachte die Menschenrechte in dem System, in dem wir leben, immer noch eher als ein Zugeständnis eigentlich herrschender Klassen an die Beherrschten, was mal mehr, mal weniger auch wirklich praktiziert wird und wo sich ja auch in der Zeit, bevor die Sowjetunion geendet hat, schon zeigt, dass der globale Norden und der Westen sich daran auch wirklich nicht stringent gehalten hat. Als dass ich jetzt sagen würde, die kapitalistischen Nationen des Westens hätten irgendwie wirklich zutiefst als Wesensprinzip ihrer Existenz die Menschenrechte oder sowas genommen.
Ja, für mich hat sich schon was verändert. Also es gab, als ich ein junger Mann war, habe ich das schon so empfunden, dass es durchaus Bewegungen quasi aus der Gesellschaft heraus gab, die auch stark waren. Und die auch tatsächlich Widerhall gefunden haben im Sinne, dass die Parteien, die parlamentarische Demokratie daran auch nicht vorbeikam. Auch sowohl in Europa als auch in Amerika. Aspekte des Arbeitskampfes, es gab starke Gewerkschaften. Oder der Aspekt der Bekämpfung des Rassismus. Es kam zu dem Tribunal in Den Haag, dass es da einen internationalen Gerichtshof für Einhaltung der Menschenrechte gab. Und also es ist in dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg schon auch was passiert. Natürlich sehe ich auch das Moment, das du beschreibst, so dieses Hochhalten dieser liberalen Werte. Und dass die Mächtigen tatsächlich in so einer, fehlt mir jetzt das Wort, dass man tatsächlich so von oben herab etwas gewährt, so, ja. Aber mein Eindruck ist schon, dass da tatsächlich auch was passiert ist. Der Feminismus, so die Infragestellung des Patriarchats, dass die Natur ihr Recht bekommen hat, dass, dass es kam zu einem Tiergesetz, Kinder durften nicht mehr geschlagen werden, all sowas. Und das war schon auch aus meinem Dafürhalten mit Inhalt gefüllt. Das war nicht nur einfach so nach außen dargestellte Propaganda, so guckt, wir sind die bessere Gesellschaft, sondern es gab wirklich auch die Idee, eine gute Gesellschaft zu sein, auch im Sinne der Chancengleichheit. Da habe ich das Gefühl, gibt es auch einen totalen Backlash. Es gab ja wirklich Zeiten, da war es möglich, wenn man so die 70er Jahre sieht, tatsächlich als Arbeiterkind einen Aufstieg zu schaffen. Und auch da hat man schon gesagt, naja gut, das wir haben jetzt auch institutionell was verändert, die Gesamtschulen und was weiß ich, was aber alles noch nicht optimal war. Aber es war ein Anfang, wo man gedacht hat, ah, da passiert jetzt was. Aber statt dass das weitergeht, Und diese Entwicklung voranschreitet, geht es nach diesem Zusammenbruch dieses sozialistischen Blocks Stück für Stück zurück bis hin zu diesem Wunsch wieder nach sowas Autoritärem, ja, und so einer Gesellschaft, die wieder sehr davon gekennzeichnet ist, dass der Stärkere sich durchsetzt und sowas, ja. Dieser solidarische Moment, an den ich eigentlich immer geglaubt habe und wo ich auch gesehen habe, dass es natürlich da auch Interessen gibt, das zurückzudrängen, aber dass das dennoch so stark ist, dass das fest verankert ist in unserer Gesellschaft. Und mein Eindruck ist gerade im Moment, dass dem nicht so ist.
Ja. Also im Prinzip würde ich ja der Bewegung, die du beschreibst, als geschichtliche überhaupt nicht widersprechen. Ich würde quasi nur sagen, dass ich glaube, dass der Faktor des Zusammenbruchs der Sowjetunion und der Faktor quasi des Zusammenbruchs des Ostblocks nicht der entscheidende Faktor ist, sondern ein Faktor unter verschiedenen.
Ja,
das wäre quasi mehr so mein Argument. Die Bewegung des Kapitalismus von eben diesem liberaleren Kapitalismus zu einem jetzt wieder erstarkenden Autoritarismus und auch Faschismus finde ich natürlich höchst spannend und ist für mich absolut ein Faktum. Also das, was du da beschreibst, kann ich auch total gut nachvollziehen. Wobei es natürlich für mich dann eben durch diesen Generationsunterschied eben nochmal ein anderer Blickwinkel ist. Also so wie ich habe dich ja jetzt schon richtig verstanden, dass du quasi sagst, so du hast eigentlich dein Leben lang das Gefühl gehabt, dass es da schon ein liberales Projekt gibt, was auch mehrheitsgesellschaftlich getragen wird. Und jetzt gerade hast du eigentlich das Gefühl, dass dem nicht mehr so ist, also dass der Zeitgeist sich da so in eine andere Richtung bewegt.
Naja, dass zumindest halt tatsächlich es starke gesellschaftliche Gruppen gibt, die bis hinein ins Parlament wirken und somit auch das Parlament diese Gruppen zu vertreten hat, im Sinne
Entschuldigung.
Einer Vermeidung von Ungleichheit. Eine immer größere Chancengleichheit und Emanzipation alle Mitglieder in unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Das war was, woran ich wirklich berechtigten, dachte ich zumindest, Glauben hatte. So, das ging mal ein Stück vor und das ging mal ein Stück zurück. Aber was im Moment passiert, das erschüttert mich.
Das verstehe ich total gut. Und da habe ich dann halt aber eben so eine andere Erfahrung einfach durch mein Aufwachsen in dieser sich schon Wort fällt mir gerade schwer zu konstruieren, deswegen sage ich einfach sich faschisierenden Welt und eben auch in einer Welt, in der es diesen West-Ost-Konflikt nicht gab und in der auch der Kommunismus und der Sozialismus in meinem Aufwachsen natürlich weniger verbunden ist mit Stalin oder der Sowjetunion und mehr mit dem allgemeinen Projekt, mit dem ich mich da jetzt natürlich eher geschichtstheoretisch mit beschäftigen. Natürlich gibt es noch Länder wie China oder Nordkorea, die sich das irgendwie auf die Fahne schreiben, aber hier ist ja der Unterschied vom globalen Kapitalismus, in dem wir uns da
befinden. Das scheint mir auch der
nur noch sehr schwer
der manifeste Unterschied. Gell? Du bist groß geworden in der Zeit der Globalisierung.
Ja.
Und was diese Globalisierung mit unseren Wirtschaftssystemen macht, wie sich das auf die einzelnen Volkswirtschaften der jeweiligen Staaten auswirkt, wie die sich da behaupten müssen, was da vermeintliche Hemmnisse sind, welches Bemühen es gibt, halt diese Volkswirtschaften wieder zu kräftigen und so. Das ist ja so eine Zeit, in der du groß geworden bist, gell?
Ja, also ich würde sagen, halt in dieser Endstufe der globalisierten Welt, weil das Zeitalter der Globalisierung, würde ich sagen, ist beginnt für mich halt mit den Kolonisationsbewegungen,
ja,
und da
richtig.
Warst du natürlich auch voll drin, aber so diese abgeschlossene, wirklich globalisierte Welt, die man eigentlich fast nur noch als einen Zusammenhang begreifen kann, egal ob sich da China jetzt kommunistisch nennt und welches Land da autoritärer und welches liberaler regiert wird, das ist irgendwie ein nicht zu negierender krasser Zusammenhang.
Wenn du so willst, seit wir mit Billiglohnländern direkt konkurrieren müssen.
Ja. Ja, könnte man auf jeden Fall sagen. Und für mich ist da aber halt schon so, also aus meiner Perspektive erscheint es halt schon für mich relativ klar, dass das Entscheidende in den Gesellschaften, in denen wir leben und auch im Westen quasi in dieser Zeit, in der du auch aufgewachsen bist und davor, das Entscheidende die herrschenden Interessen und der Profit der herrschenden Klasse ist und war. Und wenn ich mir so die Gesamtgeschichte anschaue, dann habe ich halt das Gefühl, okay, solange für die herrschenden Klassen eben dieses liberalere Modell auch gut funktioniert hat, solange die Herrschaft sich sehr gut auch darüber gesichert hat, solange Profite für die Reichsten auch so gut funktioniert haben und die Herrschaft quasi dadurch nicht in Bedrohung war, wurde das auf jeden Fall auch zugelassen und zugestanden. Und diese Form von Geist war auch nützlich, um zum Beispiel als eine Dimension davon gegen den Osten oder die Sowjetunion irgendwie was in der Hand zu haben. Aber sobald wie heute eine bestimmte Krisendynamik aufbeschworen wird und bestimmte zentrale Maßgaben, bestimmte zentrale Sicherungen von der Herrschaft der herrschenden Klassen irgendwie in Frage kommen und bestehen, macht da die herrschende Klasse, die für mich meines Erachtens eigentlich immer noch dieses politische System beherrscht, halt einen Twist und schon sieht das alles ganz anders aus.
Ja, das kann man auch, ich würde es, so wie ich dich verstehe, kann man das vielleicht auch auf die einfache Formel bringen. Solange man sich's leisten kann, kann man die da unten auch ein bisschen machen lassen.
Ja. Und ich würde sagen, also vielleicht bin ich da. Ja.
Vielleicht ist dieser zynische Blick darauf auch gar nicht so falsch. Aber trotzdem war ich halt doch auch immer bemüht, halt nicht nur da so zynisch drauf zu schauen, sondern da auch eine wirkliche gesellschaftliche Kraft darin zu sehen, die Möglichkeit hat, halt auch eine politische Dimension zu erlangen, die sich auch behaupten kann. Aber natürlich ist es auch so, in der Zeit vor dem Zusammenbruch des Ostblocks, ist die Produktivität auch schon durch die Decke gegangen, während die Lohnerhöhungen sich in wirklichen Grenzen hielten. Ja, das wird so in den, ich würde jetzt mal sagen, so seit den 2000ern habe ich das Gefühl, wird das nochmal auf die Spitze getrieben, aber das war früher schon so. Ja? Also es gab schon gewisse Projekte, gesellschaftliche Gruppen, Parteien, die sich für mehr Gleichheit eingesetzt haben. Aber es gibt ja auch den Spruch von It's the economy stupid. Wer war das hier? Monica Lewinsky?
Ich komme nicht ganz mit.
Der Amerikaner aus Arkansas, Clinton.
Ja.
Wenn es um die Wirtschaft geht, wird dann halt doch meist auch in unserem Land halt schwarz gewählt. Und die Wirtschaft hatte halt auch immer Vorfahrt, auch mit diesem liberalen, neoliberalen Projekt, dass die Produktivkräfte es so einfach als möglich haben müssen. Und dass diese ganzen Probleme, alles, was uns Kosten macht, alles, was uns vermeintlich ein wirtschaftliches Vorankommen erschwert, halt auf der Arbeiterschaft oder den jedenfalls nicht den Unternehmern abgelastet wurde. Ja. Das ist ja so eine Tendenz, die gibt es schon immer. Aber wie gesagt, trotzdem habe ich das nicht nur als Prestigeprojekt gesehen, dass wir uns in unserer demokratischen Gesellschaft hin zu mehr Chancengleichheit und Emanzipation entwickeln.
Ja, also ich finde es wichtig, da beizufügen, dass ich, also es ist wirklich sehr schwer, sich über diese Themen so auf diese Form zu unterhalten, weil es halt natürlich um total tiefliegende gesellschaftliche Strukturen geht. Und man kommt dann, finde ich, in der Art und Weise, wie man darüber spricht, gar nicht darum hin, das als so einen fast schon gezielten und planmäßigen Ablauf darzustellen, wie als gäbe es quasi diese einen Denker der herrschenden Klasse, die die Fäden in der Hand haben. Ich finde auch, das ist, glaube ich, ein guter Grund oder eine gute Erklärung für so bestimmte Verschwörungstheorien oder so, dass man als Mensch immer das Gefühl hat, es muss doch irgendjemand geben, der das alles sich ausdenkt und es muss doch irgendwie da die Strippenzieher geben im Geheimen, aber so glaube ich das gar nicht. Ich glaube nicht, dass quasi die Firmenbosse von Siemens und was weiß ich, dass
gibt
die alle
nicht?
Oder VW, dass die alle zusammensitzen und sich quasi denken,
ja,
okay,
ja. Gibt
heute,
es nicht von Kierkegaard da auch so ein Ausspruch? Vorwärts irrt man, rückwärts sieht man? So,
das
also,
kann gut sein.
Also
ja.
Sinngemäß. Ich glaube, das sind jetzt nicht genau seine Worte, aber er bringt das in seiner Philosophie eigentlich sehr treffend auf den Punkt, dass man halt eigentlich erst so etwas Planhaftes in der Geschichte erst erkennt, wenn man zurückschaut. So.
Ja.
Ja.
Also,
insofern stimme ich dir da vollkommen zu. Das ist immer so das kriegt dann immer so was Konspiratives, als hätte sich da so eine Gruppe der Mächtigen da was Dolles einfallen lassen und verschwört sich gegen den Rest und setzt sich durch. Ich meine, woran aber mit Sicherheit was dran ist, ist halt, dass du, wenn du halt eben über Macht und Kapital verfügst, du halt auch entsprechend Einfluss hast. Und wenn du Einfluss hast, dann machst du den auch geltend. Dann siehst du auch zu, dass deine Interessen halt Umsetzung finden. Gell? Und der mehr Macht und mehr Einfluss, mehr Kapital zur Verfügung hat, der wird sich mit seinen Interessen auch eher durchsetzen. Da braucht man jetzt gar keine große Verschwörung dahinter vermuten. Es liegt auf der Hand.
Ja, und genau der beschriebene Prozess, den du, finde ich, sehr greifbar beschrieben hast, gerade führt für mich eben dazu, dass dieses Moment der Herrschaft das eigentlich Entscheidende ist in der Art und Weise, wie wir Demokratie und auch Gesellschaft organisieren. Also, dass es durchaus sein kann, dass Gruppen wirklich dieses Projekt des Liberalismus oder einer linksliberalen Bewegung, so würde ich das jetzt mal nennen, so sich auf die Fahne schreiben, also Verwirklichung von Menschenrechten, Verwirklichung von Bewegungsfreiheit, Meinungsfreiheit und Feminismus auch in der Chancengleichheit, quasi in diesem System zu denken, aber eben auf Gleichheit ausgerichtet von so einer linken Perspektive. Ich glaube nicht quasi, dass das alles nur völlig ideologisch verblendet war und alles nur irgendwie vorgezeigt wurde, um quasi jetzt zum Beispiel dem Ostblock eins auszuwischen oder so. Ich glaube, dass da wirklich Menschen voll und ganz dahinter stehen und ihr Leben dem gewidmet haben und dass es diese Bewegung wirklich gab. Aber ich glaube halt, dass tragischerweise der Twist des Systems ist, wenn man es ganz strukturell betrachtet, in dem wir leben, dass egal wie sehr Menschen dafür brennen, die große Masse der Gesellschaft ist halt an einem bestimmten Punkt dann Verfügungsmaterial der Medienlandschaft, der politischen Agenda und so, der Herrschenden, die eben mit den Möglichkeiten, die sie haben, mit den Vorteilen, die sie haben, eben dann die Politik bestimmen und den Kurs der Politik bestimmen. Was dann sogar so weit geht, dass eben sogar die liberale Demokratie im Zweifel wegfällt und die Menschen gar nicht mehr mitbestimmen, sondern einfach die herrschenden Klassen selbst immer mehr nach der Macht greifen. Das ist, finde ich, was wir gerade beobachten. Weswegen ich halt immer wieder sage, für mich ist dieses Projekt und dieses Programm eben nicht das Richtige.
Was meinst du mit dieses Projekt und dieses Programm? Dass der repräsentativen liberalen Demokratie?
In kapitalistischen Verhältnissen.
In kapitalistischen Verhältnissen, ja.
Und das ist halt das, was mich eben an dieser Epoche des beginnenden 20. Jahrhunderts halt so interessiert und reizt. Und gerade an eben Figuren wie Rosa Luxemburg, wo man das Gefühl hatte, eben, wenn wir jetzt schon in diesen Geschichts- und Blockbildern sind, dass es halt neben
Referier doch gleich da mal drüber, weil mich das auch interessiert. Da hast du auch, da bist du belesener als ich, das interessiert mich auch. Aber ich wollte vorher noch mal kurz, damit das rund wird, den Punkt machen in Bezug auf den Ostblock. Das habe ich jetzt nicht so gemeint, dass die Mächtigen dann irgendwie den anderen Mächtigen zeigen wollten, hier, wir sind die besseren Menschen, sondern meine These ist, dass wir in Anbetracht der Verletzung von Menschenrechten, die in einem bestimmten System augenscheinlich zu beobachten waren, uns gesamtgesellschaftlich mehr Mühe gegeben haben. Das ist meine These. Im Augenschein, was da alles Verheerendes den Menschen angetan wird, wir wollen das anders machen. Und das hat aus meiner Sicht auch bis in die, wenn du so sagen willst, Herrschaftsverhältnisse gewirkt. Ja? Und das war der Punkt, den ich da nochmal rundkriegen wollte. Aber ich finde auch spannend, jetzt nochmal zurück auf diesen Aspekt, dass du das Gefühl hattest, es gab in dieser Zeit, bevor es zur Weimarer Republik kam, tatsächlich unterschiedliche Bewegungen und auch so eine Gestaltungsmöglichkeit, die Dinge, die Welt wirklich aus den Angeln zu heben und auf eine Art zu konstituieren, wie es sie vorher in den bestehenden Herrschaftsverhältnissen nicht gab.
Ja, und das ist eben das, was mich dann da auch so dran interessiert und begeistert auch so ein bisschen, ist, dass wenn man sich halt die konkrete Entfaltung dieser Anfang des 20. Jahrhunderts dann eben sehr massentauglich und populär gewordenen sozialistischen Bewegung ansieht, dann gab es da halt eben ja diese zwei sehr krassen Strömungen, einerseits die Sozialdemokratie und andererseits die kommunistische Bewegung, wo sich eben quasi dann so sehr polar auseinander wegentfernt wurde, ausgelöst ein bisschen auch durch den Ersten Weltkrieg und dadurch, dass eben die Sozialdemokratie gesagt hat, wir beteiligen uns am Krieg, also sowohl die deutsche als auch die englische und die französische Sozialdemokratie hat gesagt, Klassenkampf lassen wir jetzt erstmal sein, wir entscheiden uns jetzt quasi für unsere Nation und kämpfen dafür auch gegen unsere quasi gegen die ArbeiterInnen und Proletarier der anderen Länder kämpfen wir jetzt und ziehen in den Krieg für unsere Nation. Diese Entscheidung war halt eine absolute Spaltung, hat eine absolute Spaltung in dieser Bewegung hervorgerufen zwischen denen, die gesagt haben, nee, am wichtigsten ist der Klassenkampf und die sozialistische Bewegung und die gesagt haben, wir müssen jetzt unsere Nation verteidigen. Und ausgehend davon gab es halt eben einerseits diese sozialdemokratische Bewegung, die sich halt sehr stark dem System dann angeschmiegt hat, die gesagt hat, okay, wir brauchen gar keine Revolution mehr, wir müssen nicht mehr das alles komplett umwerfen, wir können auch irgendwie am Kapitalismus teilhaben und darin versuchen, das ein bisschen gerechter zu machen, wo ich halt eben immer wieder Kritik dran übe und sage, das ist mir nicht radikal genug. Und dann gab es aber andererseits eben die kommunistische Bewegung, die dann auch in der Sowjetunion die Macht ergriffen hat, die ja gesagt hat, nee, wir müssen quasi als wichtigsten Stellen diese Bewegung hin zum Kommunismus und zur Arbeiterkontrolle der Produktion, die sich dann aber verselbstständigt hat in eben dieses total autoritäre und herrschaftliche System, wo es auch wieder ganz viele verschiedene Punkte dran gibt. Das ist halt auch was, was mich total beschäftigt und interessiert, wo man ganz lang auch drüber reflektieren kann, woran das lag. Aber in jedem Fall gibt es halt, finde ich, vor allem in dieser Perspektive von Luxemburg oder so, halt für mich auch so einen Zwischenweg oder eine andere Perspektive, die ich wahnsinnig spannend finde und die mich irgendwie sehr inspiriert, weil sie halt damals sowohl gegen die Sozialdemokratie angeschrieben hat, gegen diesen, was sie dann auch irgendwie Verrat halt an den anderen Proletariern und ArbeiterInnen nennt.
Dass gegen man sich den da, Nationalismus eigentlich,
genau,
ne?
Dass man sich da hat aufs Feld schicken lassen, um sich gegenseitig abzuknallen, obwohl man noch Wochen zuvor gemeinsam irgendwelche Beschlüsse ausgearbeitet hat. Und dann aber halt auch sich auf der anderen Seite auch gegen den Autoritarismus gestellt hat, der sich in der russischen Revolution angebahnt hat und mit Lenin und so noch. Und das ja auch, ich meine, sie wurde 1919 dann umgebracht von den Sozialdemokraten. Und da hat sie das schon sehr stark vorausgesehen und sehr stark kritisiert und hat halt eigentlich für einen demokratischen Sozialismus geworben. Und wenn ich mir halt so dieses Programm irgendwie auch anschaue, was damals halt erarbeitet wurde von dieser gesellschaftlich durchaus wirksamen Gruppe, das waren ja auch, es gab ja dann Menschen, die da wirklich ständig auf der Straße waren für dieses Programm. Es gab 1918, 1919 verschiedene Arbeiter- und Soldatenräte, die in Deutschland
gegründet
wurden.
Vielleicht kann auch spannend sein, dass du mal berichtest, wie es zu der Figur Lenin kam. Ja? Weil wir Deutschen haben ihn ja eigentlich ermöglicht.
Ja.
Magst du das auch ein bisschen erzählen?
Ja, das kann ich auch ein bisschen referieren. Es wird halt so, also es ist nochmal ein Nebenstrang, der davon eröffnet
ja,
wird.
Ja, aber bestimmt spannend.
Vor allem das mit der Rolle Deutschlands da an der Stelle. Aber es gab halt in Russland einen ähnlichen Konflikt, wie ich ihn gerade beschrieben habe, in der Sozialdemokratie. Also eigentlich genau den Konflikt, also zwischen quasi den Sozialdemokraten, die gesagt haben, wir passen uns an das System an, wir arbeiten auch in den Parlamenten zusammen mit den Bürgerlichen quasi. Also wir sind quasi die Linke im bürgerlichen Parlament und versuchen, den Kapitalismus zu zähmen und jetzt nicht eine sofortige Revolution zu machen. Das waren die sogenannten Menschewiki. Und dann gab es die Bolschewiki. Das war quasi innerhalb der sozialdemokratischen Partei eine Strömung, die gesagt hat, wir brauchen sofort die Revolution und wir müssen die Verhältnisse revolutionär überwinden, weil so wird es keine Gleichheit und Freiheit geben. Und die Bolschewiki waren halt die Mehrheit und denen gehörte der Lenin an. Und die haben dann auch schon 1905 mal versucht, eine Revolution auf die Beine zu stellen in Russland, sind damit aber gescheitert und halt massivst verfolgt worden. Und gerade dadurch halt natürlich, und der Zar, also der Herrscher von Russland damals, war halt super reaktionär und repressiv. Also der stand ganz klar für diese alte aristokratische Monarchenschule und hat überhaupt nichts mit Demokratisierung oder so am Hut gehabt, auch nicht mit bürgerlicher Demokratisierung. Und so hat er die natürlich sehr stark verfolgt. Und Lenin ist dann in der Schweiz gewesen.
Ist ins Exil geschickt worden,
war in der Schweiz und hat sich dort mit der Internationalen beschäftigt und war da auch im Austausch mit Figuren wie Luxemburg und so. Also was deswegen total interessant ist, wie offen da diese Bewegung auch noch war. Und die war damals auch wirklich basisdemokratisch strukturiert.
Trotzki
also,
hat auch eine wichtige Rolle gespielt.
Genau, also die kommunistische Bewegung damals war keine war nicht so, wie man sie sich dann vorstellt aus Zeiten der stalinistischen Epoche oder so irgendwie mit einer sagt alles vor und alle anderen plappern nur nach, sondern das war eine radikal demokratische Bewegung, die auf die Sowjets ja dann auch in Russland später oder auf die Arbeiterräte in Deutschland, wo ich gerade war, gesetzt haben, also wirklich auf Basisdemokratie. Da haben irgendwie die Menschen sich getroffen und die Menschen, die vor Ort waren, gemeinsam Politik gemacht und bestimmt, wer diese Politik umsetzt, eine Ebene weiter, konnten diese Ebene aber auch sofort wieder absetzen und so. Also das war eigentlich mit die radikalste Form von Demokratie, die in der politischen Bewegung versucht wurde zu machen.
Wobei ich ja tatsächlich spannend finde, dass wir Deutschen dann möglich gemacht haben, dass Lenin unversehrt nach Russland zurückkommt, um unseren Feind zu schwächen. Ja.
Also genau, das ist wirklich spannend, weil genau das war dann nämlich der nächste Schritt in der Geschichte gewesen. Lenin war dann halt in der Schweiz und hat sich viel auch mit der internationalen kommunistischen Bewegung, sozialistischen Bewegung auseinandergesetzt und andererseits halt aber sehr konkret den Umsturz in der Sowjetunion geplant, also in Russland damals,
Russland,
im zaristischen Russland hin zur Sowjetunion geplant. Und davon hat dann Deutschland Wind bekommen. Wussten um ihn als eben ein der da Umsturzpläne in Russland hat. Und vor allem war eben entscheidend, dass er zu der linksradikalen Partei stand, die quasi nicht mehr gegen Deutschland dann Krieg führen wollten. Also die Idee war ein bisschen dann eben auch, dass Lenin quasi wollte, dass der Krieg zu Deutschland aufhört, damit man sich eben auf diesen Krieg im Inneren, den Bürgerkrieg hin zum Kommunismus fokussieren kann. Ja. Und da dachte sich eben das Deutsche Reich im Nachhinein irgendwie aus vielen Perspektiven eine sich selbst ins Bein schießende Einschätzung, dass man das doch mal unterstützen könnte, um die Sowjetunion da ein bisschen zu, nee, um Russland, das zaristische Russland da so ein bisschen durcheinander zu bringen.
Eine Sowjetunion wollte in Europa bestimmt keine.
Nee, die dachten niemals, dass das halt auf diese Art und Weise funktioniert. Die dachten halt, okay, wir lassen da jetzt mal ein bisschen innerpolitische Feinde rein, damit das ganze System destabilisiert wird. Und so hat das Deutsche Reich Lenin durch Deutschland reisen lassen, über Finnland dann nach St. Petersburg, wo dann der Beginn der russischen Revolution war.
Ja. Wo sich dann wieder mal zeigt, wie fantastisch gut das funktioniert, dass man den Feind des Feindes unterstützt und dann guckt, was dabei rauskommt.
Ja. Und faszinierend finde ich halt, wie gesagt, dass es in der Zeit, also da war ja auch noch Lenin, also Lenin hat noch kurz bevor er die Macht ergriffen hat, beziehungsweise noch im Moment der Machtergreifung, hat er gesagt, alle Macht den Räten, und hat Werke darüber verfasst, wieso der Staat abzulehnen ist und wieso alle Macht bei den Arbeitenden selbst liegen sollte. Also es ist nicht so, dass Lenin schon von vornherein gesagt hat, hier, wir machen jetzt das totalitäre System und ich bin an der Spitze, sondern da hat wirklich ein Wandel dann mit diesem Faktor Herrschaft stattgefunden, ja, der sehr faszinierend ist.
Und da haben wir auch schon öfter drüber geredet, und da habe ich tatsächlich auch mit einer Einschätzung aufgewartet, bei der ich mich habe korrigieren lassen. Und zwar gibt es von mir den Begriff, nicht nur von mir, aber ein von mir übernommener Begriff des Linksfaschismus, dass im Prinzip diese Art des Totalitarismus eben auch was Faschistoides hat. Aber ich habe mich dahingehend korrigieren lassen, dass der Faschismus wirklich von der Begrifflichkeit halt dem rechtsextremistischen Gedankengut zuzuordnen ist. Das ist in jedem Fall eine rechte Bewegung. Das heißt, dieser linke Totalitarismus unterscheidet sich in der Art, totalitär zu sein, dann auch nicht sonderlich vom Rechtsextremismus, aber rein von der Begrifflichkeit muss man da präzise sein.
Ich würde sogar sagen, dass es sich auch in der Art, totalitär zu sein, unterscheidet, aber das ist natürlich
ja. Aber es ist, beides ist eine Form des Totalitarismus.
Ja, genau. Also
aber
das,
beides
ich,
ist nicht
Zentrale.
Eine Form des Faschismus.
Ja.
Das ist der Fehler, den ich an der Stelle gemacht hatte.
Ja.
Wobei es für mich sich tatsächlich halt sehr ähnlich anfühlt, weil es eigentlich für mich, ich meine, es gibt sehr viele Kennzeichen des Faschismus. Und da bin ich dann vielleicht ein bisschen holzschnittartig vorgegangen, als wir uns da schon mal drüber auseinandergesetzt hatten. Aber für mich ist halt ein sehr wesentliches Merkmal halt eine bestimmte Art, Mensch zu sein, als die richtige zu definieren und alles andere auszugrenzen, wenn nicht gar auszumerzen. Und das definiert für mich Faschismus, und das gibt es in diesem totalitären sozialistischen System genauso, wie es das in der Nazi-Ideologie gab. Aber natürlich unterscheidet sich das trotzdem, und Sprache dient ja auch dazu, bestimmte Tendenzen, bestimmte Machtverhältnisse, bestimmte Herrschaftsverhältnisse in ihrem Unterschied zu verdeutlichen. Deswegen muss man da mit Begrifflichkeiten
und
präzise sein.
Ich finde auch tatsächlich noch zu sagen, dass es das auf genau dieselbe Art und Weise bedient, wirklich, also da würde ich nicht mitgehen, und das finde ich schon sogar ein bisschen gefährlich.
Dieselbe Art und Weise will ich nicht sagen.
Ich finde, dass es halt einen strukturellen Unterschied gibt zwischen dieser Ideologie der linkstotalitären Systeme, die quasi sagen, alle Menschen sind gleich und sollten gleich sein. Und die, also das ist ja der Ursprung, alle Menschen sind gleich. Und die gerade herrschen, die gerade die Ungleichheit zur Ungleichheit führen, die gilt es auszumerzen. Und das hat sich dann halt natürlich insbesondere unter Stalin und auch unter Mao in maximal perverse Ideologien gesteigert, die dann wirklich auch einfach wahllos gemordet haben und in jeder Ebene zu verurteilen sind.
Und die
aber,
auch das Volk haben aushungern lassen,
ja,
und so. Natürlich gibt es
aber
einen Unterschied.
Aber ich finde halt,
dass
es einen Unterschied im ideologischen Ursprung dessen gibt, der nicht egal ist, auch wenn die Praxis an vielen Stellen extrem radikal war und es da wirklich Ähnlichkeiten gibt, finde ich, dass man unterscheiden muss zwischen einem Modell, was ursprünglich noch mit rationalen Argumentationen gearbeitet hat und auf die Gleichheit der Menschen hinzielen wollte, was ich jetzt einem Stalin nicht unterschreibe, aber der Sowjetunion und der kommunistischen Bewegung ganz dezidiert, wohingegen die Nationalsozialisten ihr Modell von Grund auf der Ungleichheit der Menschen aufbauen und von Grund auf sagen, dass Menschen nur einer bestimmten Ethnie Ethnie anhand dieses völlig irrational erfundenen Konzeptes der Rasse irgendwie bewertet werden und dann andere einfach wertlos sind.
Ja, ja, das gebe ich dir zu, auf jeden Fall. Ich meine, Sprache muss präzise sein und richtet sich halt schon eigentlich auch immer nach den Ideologien aus, beschreibt diese Ideologien. Aber wie du selbst schon sagst, real sind im einen und im anderen System willkürlich Menschen in Massen zu Tode gekommen. Natürlich gibt es auch da Unterschiede.
Das würde ich dann halt auch wieder unter Totalitarismus fassen. Also es ist beides Totalitarismus. Ja. Und überhaupt in irgendeiner Form politisch mit dem Rechtsextrem zusammengesteckt zu werden, ist natürlich das Allerhärteste, was man der linken Bewegung da spiegelt.
Und das ist, was ich sagen will, ja. Ja. Diese Form des Totalitarismus, ja. Aber natürlich ist auch eine Frage halt, bildest du eine total menschenverachtende Ideologie mit Vorsatz aus oder mutiert sie dahin?
Ja.
Aber letzten Endes führt es zu einem Haufen Elend.
Ja, also das Haufen Elend war definitiv das Resultat dessen. Und ich finde halt aber, dass dieser Unterschied des Mutierens zu etwas hin eben nochmal durchaus zu benennen ist. Und sich mir zum Beispiel die Frage stellt, was wäre, also ich meine, das ist ein Gedankenspiel, aber was wäre, wenn die sozialistische und kommunistische Bewegung des Anfangs des 20. Jahrhunderts nicht nur in der Sowjetunion
genau
erfolgreich
gewesen
wäre? Genau
das macht den Unterschied. Weißt du, im Ende ist der Unterschied für mich da, dass die Nazis halt sowas mit einem Selbstzweck zur Vernichtung bestimmter Ethnien industriell vorangebracht haben. Das macht für mich dann nochmal diesen besonderen Unterschied.
Und aber, das ist auch nochmal ein Unterschied zum Totalitarismus der Sowjetunion.
Aber die Opferzahlen sind halt in jedem Fall verheerend. Das heißt, das macht es nicht besser, wenn man sich darüber streitet, wer da welche Ideen hatte. Ja? Aber was es halt wirklich spannend macht, ist der Punkt, den du benennst. Nämlich in der einen Ideologie hätte es vielleicht die Chance gegeben, dass sich etwas durchsetzt, was sich zu etwas Gutem hin entwickeln kann. Und warum ist das nicht passiert? Ja? An welcher Stelle ist dieses Konzept gescheitert? Ja? Das finde ich dann schon höchst spannend.
Ich finde, die Frage kann man sich eben ganz klar bei der kommunistischen, sozialistischen Bewegung stellen. Alleine, wenn es Menschen wie Luxemburg gibt, die diese Bewegung schon von vornherein, als sie noch überhaupt nicht an diesem Punkt war, stark kritisiert hat. Ja. Und es eben auch verschiedene Stimmen gibt. Also im Endeffekt auch die Sozialdemokratie entspringt, also heute ist es wirklich ein Witz, aber auch die Sozialdemokratie entspringt der sozialistischen Bewegung, die sich an der Stelle dann gespalten hat. Also und die kann man ja jetzt nicht eines Totalitarismus bezichtigen. Also ich finde halt, die Frage kann man sich da ganz dezidiert stellen, ist für mich an der Stelle eben am spannendsten, sich zu stellen. Und ich finde, das kann man ja dann auch auf den Kapitalismus anwenden, auf den Liberalismus. Man kann ja auch sich die kapitalistische Bewegung anschauen und sich anschauen, wie die Weltkriege, die es zum Beispiel gegeben hat, auch davon beeinflusst waren, vielleicht auch der Erste Weltkrieg und wie inwiefern eben auch Kolonialismus und so diese ganzen Schandtaten, die da begangen wurden, inwiefern das quasi ein notwendiges Ergebnis ist oder inwiefern vielleicht auch ein Kapitalismus oder ein Liberalismus hätte anders aussehen können. Ich finde, auch diese Fragen kann man sich stellen.
Absolut.
Und beim Faschismus ist es für mich aber anders. Beim Faschismus kann man sich für mich nicht die Frage stellen, was wäre irgendwie, wenn die ganze Welt da mitgemacht hätte oder was wäre, wenn irgendwie das ein bisschen anders gewesen wäre. Nein, der Faschismus läuft logischerweise genau darauf hinaus und hat genau diesen selbstreferenziellen Mord und diese Gewalt als seinen Zweck.
So, diese Frage, wie könnte uns der Faschismus ins Licht geführt haben, das ist Irrsinn. Ein Widerspruch in sich. Aber trotzdem lohnt es sich, auch da die Frage zu stellen, wie konnte es dazu kommen?
Ja.
Auch da kann man hingucken, halt, an welcher Stelle sind welche Weichen gestellt worden und an welcher Stelle hat sich diese Ideologie durchgesetzt. Gell? Auch das ist spannend, um vielleicht auch zu sehen, halt, an welcher Stelle heute vielleicht ähnliche Weichen gestellt werden. Gell? Und wo es zu schauen gilt, halt eben achtsam zu sein. Und vor allen Dingen nicht wieder halt vielleicht eine starke Minderheit, aber nichtsdestotrotz eine Minderheit wirklich zu Verhältnissen führen zu lassen, dadurch, dass die Mehrheit zu lange schweigend zuschaut, wir zu feige sind, Angst vor Gewalt haben, Angst vor diesem Abgründigen, vor dieser Fratze, die man ja sofort vor Augen hat, wenn man so ein Agro-Fascho irgendwie sich vorstellt, dem man sich nicht in den Weg stellen möchte, ja. Und aus dieser Angst vielleicht genau von diesen Fratzen wieder überrannt zu werden, gell? Und das macht mir große Sorge, ja.
Ja. Und ich finde, das bezieht sich dann total jetzt auch so kreisschließend etwas so auf spannende Reflexionen und Punkte, die wir vorher benannt hatten im Laufe des Podcasts, weil ich finde, genau diese Apathie, diese kollektive Handelsunfähigkeit, diese vermeintliche, wo ich mich sogar dazu zählen würde,
das meine
ich
ja auch.
Also ich erlebe mich da auch als apathisch. Und das ist es, was ich halt sehr fundamental kritisiere und sehr skeptisch sehe an den Verhältnissen, in denen wir leben, an dem Liberalismus und dem Kapitalismus, dem ich nicht unterstellen würde, wie der Faschismus eben dieses totalitäre Projekt der Vollvernichtung darzustellen, sondern wo ich eben sage würde, wir sind eben ein entfremdetes System, in dem bestimmte Freiheiten zugelassen werden, dann aber auch schnell wieder weg sind und in dem wirklich diese Freiheiten, die Menschen sich da mal versucht haben zu erkämpfen, nicht vollends verwirklicht sind. Und da hätte ich mir halt eben gewünscht, oder da finde ich eben den Gedanken spannend, eben aus dem System auszusteigen durch ein politisches System oder auch gesellschaftliches Modell, was eben eine radikale Beteiligung der einzelnen Menschen an der Aufrichtung der eigenen Verhältnisse, eben so eine Macht, die den einzelnen Menschen zukommt, die sie nicht einfach nur zu Getriebenen der eigenen Geschichte macht, sondern wirklich auch zu den Autoren der eigenen Geschichte. Und dieses Projekt sehe ich halt eben in der, vor allem in der sozialistischen und Bewegung des späten 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Und für mich sind da eben ganz spannende Inspirationsquellen Menschen wie Rosa Luxemburg. Und dann eben daran anhängt noch die Beschäftigung damit, wie dann aber auch dieses Projekt in der realgeschichtlichen Bewegung völlig überrannt wurde und pervertiert ist eben in so ein totalitäres Modell.
Ja, sowas machst du halt nicht auf den Fingerschnipp hin, gell? Ich würde halt sagen, so wie du es beschreibst, ist das ja auch, dass so bestimmte Freiheiten, die wir haben, dann da so miteinander konkurrieren. Weißt du, bei mir kommt auch ein Teil dieses mich defensiv Verhaltens auch daher, dass ich denke, ich bin Unterhaltungskünstler, damit verdiene ich mein Geld. Ich mache, wie jetzt hier in dem Podcast, mir ist wichtig aufzuzeigen, halt, wie ich bestimmte Prozesse reflektiere. Aber ich denke dann, wenn ich zu radikal auftrete, wenn ich zu deutlich werde und sowas, ja, dann, ich bin Sideman für jemanden, der zusehen muss, dass Leute auf die Konzerte kommen und so. Will ich der sein, der dann ein bisschen verunmöglicht, dass jemand, weil meine Ansichten zu krass sind, die Konzerte nicht gut besucht, wir müssen um jeden kämpfen, wir leben da, solche Gedanken hast du dann, gell? Wo ich dann eigentlich denke, es ist mir scheißegal und hätte ich auch ein eigenes Projekt, wäre ich noch mit Fluxmeister auf der Bühne oder mit meinen Bands, ich würde bei jedem Gig, würde ich was sagen.
Ja.
Ich würde sagen, hier Leute, passt auf oder was auch immer, was mir wichtig wäre zu sagen, ja. Aber so als Sideman, als jemand, der für jemanden da arbeitet im öffentlichen Raum, habe ich dann so ein bisschen auch so eine Hemmung, ja.
Ja.
Da denke ich mir, das kannst du irgendwie nicht bringen, gell? Du kannst nicht zu krass sein, so.
Und das ist ja aber auch eine allgemeine Gebundenheit, die man da eben hat also in deinem Falle ist es jetzt eben ist es natürlich sehr vermittelt durch das gesellschaftliche Ganze, durch diese Marktprozesse und so, aber an der Stelle bist du natürlich gebunden zu der Person, die das Ganze organisiert und leitet, und so geht es ja auch vielen anderen Menschen.
So geht es eben vielen anderen
Job,
auch.
Ja, ja. Die sich denken.
Deswegen kann ich das gut nachvollziehen.
Man kann sich ja zum Beispiel mal Israel und Palästina anschauen. Wir sind jetzt bei Minute 53. Wir müssen jetzt nicht konkret in die Beurteilung dessen anschauen. Aber Menschen, die gesagt haben, vor allem an Beginn dieses Konflikts, als dann ganz langsam auch begonnen haben, dass zum Beispiel Südafrika gesagt hat, es handelt sich um einen Genozid, und so Menschen, die sich dafür stark gemacht haben in dieser Bewegung, die einfach gesagt haben, hier, ich möchte, dass nach Palästina geschaut wird, ich stehe solidarisch mit Palästina, die wurden mitunter gefeuert. Mhm. Und also da wundert es nicht, dass Menschen sich schwer tun, öffentlich Positionen zu beziehen gegen zum Beispiel rechtsextreme Regimes.
Naja.
Und das sind halt eben genau die Mechanismen, wo ich sagen würde, die uns strukturell daran hindern, auf diesem Weg in eine freie und gleiche Gesellschaft und mal endlich halt diese Ideale da zu verwirklichen, die sich ja eigentlich auch die Liberalen jetzt seit Jahrhunderten auf die Fahnen
schreiben.
Wobei,
auf der anderen Seite möchte ich dann eigentlich den Leuten, für die ich arbeite, mit denen möchte ich dann in den Diskurs gehen, um ihnen klarzumachen halt, wenn wir nicht alle unsere Stimme erheben, dann ist hier bald gar nichts mehr mit der Musik, die wir lieben.
Ja. Was natürlich in deinem Beispiel jetzt natürlich auch nochmal anders ist, weil es da halt irgendwie auch mehr möglich wäre und so. Also wenn du halt, keine Ahnung, bei in der Großindustrie arbeitest oder so, kommst du mit den Leuten ja überhaupt nicht ins Gespräch, und im Zweifel sind das genau die AfD halt pushen, weil sie die Politik für die machen.
Mhm, dann muss ich Bomben über England spielen, ansonsten bin ich verfeuert. Naja, Herrgott. Aber es ist tatsächlich nicht, vermeintlich nicht so einfach, die Stimme zu erheben, aber doch ist es wichtig. Also diese vermeintlichen Gründe, ja, auch zu sagen, das ist ähnlich wie mit dem Klimawandel. So, aber ich brauche doch mein Auto, ich muss doch zu den Gigs fahren und ich habe nicht so viel Kohle, dass ich mir eins leisten kann ohne CO2. Irgendwelche Gründe gibt es immer so, ja, die es schwer machen, tatsächlich eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht für das persönliche Leben herausfordernd ist, aber die man eigentlich doch für die richtige hält. Ja,
ja, und an der Stelle hinterfrage ich mich dann halt schon auch selbst immer wieder, weil ich mir halt denke, ich sitze jetzt hier und rede von politischer Apathie und dass ich das Gefühl habe, nichts machen zu können. Aber idealisiere dann quasi so ein bisschen auch so Menschen wie Rosa Luxemburg oder Karl Liebknecht oder halt schon auch so die Menschen, die an der Ersten Internationale mitgewirkt haben, diese sozialistischen Stimmen, die halt unter Monarchen gelebt haben, während ein Weltkrieg vorbereitet wurde und während Weltkriege irgendwie am Laufen waren. Rosa Luxemburg war eine sehr kleine Frau aus Polen, eine Jüdin. Also das ist jetzt nicht so, dass die da saß und vor sich irgendwie das absolute Privileg hatte und sich dachte, okay, ich habe jetzt voll die Möglichkeit, hier jetzt alles zu verändern, sondern sie hat es halt einfach fucking gemacht.
Das macht für mich auch irgendwie so was Heldenhaftes aus, gell? Wenn du nichts zu gewinnen, aber alles zu verlieren hast, gell?
Ja. Und da
es dann trotzdem tust.
Ja. Und da habe ich dann halt aber, ja, also einerseits denke ich mir dann, was bin ich hier für ein Keck, der sich aufregt, aber eigentlich einfach mal zur Tat schreiben müsste. Andererseits diese Zeit, in der die Menschen eben nichts zu gewinnen hatten, alles zu gewinnen hatten und quasi nichts zu verlieren, das klingt jetzt natürlich sehr absurd, aber das ist halt auch etwas, was einen in die Handlung bringt. Manchmal habe ich dann auch das Gefühl,
gut, du hast jetzt andersrum gesagt, ja, was ich aber auch spannend finde.
Ja, also wir haben halt alle dann doch was zu verlieren. Wir sind alle doch durch unsere Privilegien in dieses Gesamtsystem eingebunden, weil selbst wenn ich
so rum kann man es auch sehen,
an bestimmten Stellen vielleicht unterdrückt bin, habe ich trotzdem noch, also gerade ich bin wirklich sehr wenig unterdrückt, aber es gibt ja einfach sehr viele Unterdrückungslinien und so. Und selbst wenn ich an bestimmten Stellen vielleicht da beim Bäcker gearbeitet habe und mich da als sehr unterdrückt empfunden habe, bin ich an anderen Stellen total privilegiert. Und aufzubegehren gegen dieses System braucht ja schon dann auch einen Aufbegehren gegen diese Privilegien, die ich selbst habe. Und ich glaube, das ist ein wiederum auch gesellschaftlich sehr wirksamer Mechanismus, der uns alle da so ein bisschen einspannt.
Ja, aber auch das ist tatsächlich nicht, also gang und gäbe in der Geschichte, gell? Dass Menschen aus der Angst vor dem Verlust von Privilegien riskieren, dass sie am Ende überhaupt nichts mehr haben.
Ja.
Weißt du, du denkst, bestimmte Privilegien verlieren zu können, um dann am Ende vor einem Scherbenhaufen zu stehen, gell?
Und ich muss jetzt aber auch, wo ich denke, dass wir zum Ende kommen, noch mal kurz, wenn wir jetzt schon in der Folge so ein bisschen ungeplantermaßen dann auch über diese Themen sprechen, die mich da viel beschäftigen, geschichtlich und auch in dem, was sie für heute bedeuten, finde ich, muss man dazu sagen, das, was Rosa Luxemburg wollte, diese Form von demokratischem Sozialismus, die wurde nie lebensfähig gelassen in dieser Welt. Also das war jetzt vielleicht komisch formuliert, aber es gab für diese Form von politischem Programm niemals eine Chance. Sie wurde mehrmals ausprobiert und sie wurde immer niedergeschossen. Und es hat, finde ich, auch einen dezidierten Einfluss auf die Bewegung der Sowjetunion und Lenin ausgeübt, dass ein demokratischer Sozialismus nicht funktioniert hätte. Natürlich ist für mich keine Option das, was dann danach passiert ist, und von Stalin brauchen wir überhaupt nicht sprechen. Aber wenn Lenin gesagt hätte und Trotzki, okay, wir machen das hier ein bisschen demokratischer und wir lassen auch mal die Bürgerlichen zu Worte kommen, wenn dann wären die genauso machen wie die Pariser Kommunen, genauso wie die Revolutionsversuche in Deutschland, Luxemburg unter anderem, niedergeschossen worden. Das ist einfach ein Faktum. Bis die Sowjetunion dann ja selbst angefangen hat, in Polen oder Ungarn Versuche von Arbeiterräten und so und Selbstbestimmung niederzuschießen. Also für einen demokratischen Sozialismus gab es noch nie eine Chance.
Ja, das ist aber wieder eine Episode für sich, gell? Ich meine, das ist schon ein sehr spannendes Thema, das du ansprichst, weil im Prinzip wird ja immer gegen den Sozialismus und Kommunismus gewettert seitens der Herrschenden, vor allen Dingen der herrschenden Kapitalisten, dadurch, dass die Angst geschürt wird, die nehmen euch alles weg. Und eigentlich heißt das, die wollen dafür sorgen, dass ihr mehr habt, und das ist nur möglich, dass uns etwas genommen wird. Und das lässt natürlich diese herrschende Elite nicht zu.
Ja.
Ja. Das kriegst du gewaltfrei nicht hin. Das würdest du nur hinbekommen durch so ein evolutionsartiges Bewusstsein. Dass du ein Bewusstsein schaffst, dass Menschen sagen, stimmt, das wäre der bessere Weg. So kann es mir auch gut gehen.
Also das ist ja, also du meinst jetzt bei den Herrschenden?
Mhm.
Okay, weil Die Argumentation von Marx ging ja genau in Bezug auf dieses Bewusstsein halt bei den Beherrschten. Also Marx hat halt geglaubt, dass die Beherrschten irgendwann ein Klassenbewusstsein entwickeln werden, dass sie sehen werden, hier, wir brauchen die wenigen, die eigentlich super reich sind und weswegen wir dann nichts mehr zum Essen haben, die brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Wir können ja einfach selbst uns bestimmen, wir können einfach selbst bestimmen, wie wir arbeiten und zusammenleben wollen, und die Herrschenden brauchen wir nicht. Und deswegen hat Marx halt geglaubt, die Herrschenden können dann so viel Gewalt anwenden, wie sie wollen. Das wird nicht mehr ausreichen, weil es ja so offensichtlich ist, dass sie eigentlich nicht mehr gebraucht werden. Aber da hat er auf jeden Fall nicht mit der Ideologie gerechnet, die wir uns da so im 20. und 21. Jahrhundert zusammengeschustert haben.
Ja, aber da sind wir jetzt eigentlich tatsächlich schon in einer weiteren Episode drin. Aber das merken wir uns vor. Ich finde, dass das ein sehr spannender Punkt ist. Lassen wir den mal so stehen, hm?
Ja.
Ja, fand ich sehr spannend.
Also
aber jetzt sind wir ja schon hier ein bisschen gesegelt, aber bei was Spannendem gelandet.
So ist es, glaube ich, wenn man uns da ein bisschen freier Raum lässt. Mhm. Und gerade wenn du ein bisschen unvorbereitet kommst und ich hier mit dem, was mich so beschäftigt, dann läuft es oft auf sowas hinaus. Aber ich fand es trotzdem ganz spannend. Vielleicht kann ja auch der eine oder die andere, die sich es angehört hat, was damit anfangen.
Ja, würde ich mich doch sehr freuen. Vielleicht war was Inspirierendes dabei, ja.
Und es hat mich gefreut, mit dir zu quatschen.
Mhm, mich auch. Dann bis zum nächsten Mal.
Ja.
Dieser Weltkrieg, das ist ein Rückfall in die Barbarei. Der Triumph des Imperialismus führt zur Vernichtung der Kultur. Sporadisch während der Dauer eines modernen Krieges und endgültig, wenn die nun begonnene Periode der Weltkriege ungehemmt bis zur letzten Konsequenz ihren Fortgang nehmen sollte. Wir stehen also heute vor der Wahl. Entweder Triumph des Imperialismus und Untergang jeglicher Kultur oder Sieg des Sozialismus, das heißt der bewussten Kampfaktion des internationalen Proletariats gegen den Imperialismus und seine Methode, den Krieg. Dies ist ein Dilemma der Weltgeschichte, ein Entweder-Oder,
dessen Waagschalen zitternd schwanken vor dem Entschluss des klassenbewussten Proletariats. Rosa Luxemburg, 1916.